Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wir gehen heute raus mit dieser Lesart und besuchen unter anderem Singzikaden.
Man hört sie immer und man sieht sie nie, heißt es. Ihr Dauergesang ist für die einen das beste Schlafmittel, angeblich, für die anderen extrem enervierend. Als Klingelton in Kurzfassung bleibt das Zikadensirren für Handys sogar recht beliebt.
Ist man gleich im Sommer mit den Singzikaden, oder? Um die wird's gehen in dem Klangbuch Naturaufnahme von Ziegen, Zaunammern und Zikaden, unser Thema hier in 40 Minuten etwa. Zuerst aber geht's gleich um Großeltern und ihre neue Rolle in Büchern für junge Menschen. Ein neues Buch von Zoran Drevenka heißt Kai zieht in den Krieg und kommt mit Opa zurück. Oder ein anderes neues Buch für junge Leser von Marie Hüttner und Regine Kahn heißt Ist Oma noch zu retten? Und es gibt jede Menge Omas und Opas in neuen Kinder- und Jugendbüchern. Das ist unserer Redakteurin Kim Kindermann aufgefallen. Die hat gerade einen großen Stapel solcher Bücher hier ins Studio geschleppt. Hallo Kim.
Hallo, guten Morgen.
Also ganz viele Großelternbücher. Erzählen die denn wie frühere Bücher von Oma und Opa oder hat sich da was geändert etwa?
Ja, da hat sich tatsächlich ein bisschen was verändert. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Autorinnen und Autoren selber älter werden und damit ja auch deren Eltern älter werden. Und da ist es jetzt eben so ein bisschen anders, als wir haben hier schon mal über das Thema Großeltern im Kinder- und Jugendbuch gesprochen. 2016 war das. Mhm. Und da war der Kollegin, die das damals gemacht hat, aufgefallen, dass es da diese super fitten Großeltern gab, die schon so also in jeder Yoga-Stellung sich einfinden konnten und toll gereist sind und eben einfach tippitoppi fit waren. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Tatsächlich sehen die Bücher auf den ersten Blick so aus, dass man denkt, ja super, hier geht es nur um schöne, positive Nachrichten. Stimmt aber nicht so ganz, sondern es geht hier jetzt vielmehr darum, um das Leben der Großeltern, um ihre Vergangenheit. Und ganz klar, damit auch verbunden sind dann die Themen wie Demenz, Tod, Vergänglichkeit. Und das ist ganz meisterhaft, wie in den Büchern damit gespielt wird, mit der Erinnerung der Großeltern einerseits und dann andererseits der Erinnerung an sie. Und das ist wirklich beeindruckend, wie die Autorinnen das verpackt haben.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, dürfen Omas und Opas jetzt, müssen nicht mehr topfit sein, sondern dürfen tatsächlich alt sein?
Juhu, genau. Sie dürfen jetzt wieder alt sein. Sie blicken eben auf was zurück. Sie geben ihren Enkeln was mit. Geschichten, gemeinsame Erlebnisse, Abenteuer, Nähe. Aber sie sind eben alt. Sie haben eine Vergangenheit und sie sind gebrechlich. Ein Buch heißt Opa, warum hast du Falten? Und ich finde, das bringt es eben fantastisch auf den Punkt, weil es gibt dem Alter sein Platz. Jede Falte steht für eine Erinnerung, ein Erlebnis. Und das ist eine ganz zarte, ganz wunderbare Annäherung an das eben, was Alter ausmacht. Und Erinnerung, habe ich ja auch schon gesagt, gehört am Leben, am Ende des Lebens dazu. Sie haben eben im Titel schon den Zoran Drevenka genannt. Der hat ein großartiges Buch verfasst über die schleichende Vergesslichkeit des Großvaters und dass jetzt der Enkel sozusagen seinen Großvater retten will aus dieser Vergesslichkeit und mit ihm deswegen auf Zeitreise in die Vergangenheit vom Großvater geht. Und es ist ein tolles Spiel mit der Erinnerung, weil sie zeigt eben, was will ich erinnern? Was will ich eigentlich, dass man sich über mich erinnert? Und ist das immer alles so wahr? Und ist es nicht auch wichtig, dass Enkel da auch Brüche mitbekommen und erleben? So toll, wie der Opa in den Geschichten gesagt hat, ist er nicht. Weil das zeigen die Bücher auch. Es sind dann häufig die Enkel, die sich erinnern an die Großeltern, richtig erinnern und dann zum Beispiel bei dem Tod, bei der Todesfeier die besseren Rituale finden, weil sie auf einmal ein ganz spezielles Verhältnis zu den Großeltern hatten und damit eben zeigen können, nee, der braucht nicht das und das, sondern in einem Buch, das heißt Julia und ihr kleiner Urgroßvater, da ist eben die Ringelsocke für den Opa ganz entscheidend wichtig und die schmeißt dann das kleine 6-jährige Mädchen mit ins Grab.
Das heißt, wir reden hier auch über Großeltern und Enkelinnen und Enkelbücher, die nehmen da eine wichtige Rolle ein. Die Kinder, die ja dann für die Bücher wahrscheinlich auch eine Brücke schlagen hin zu den jungen Lesern.
Genau, also die Kinder retten mitunter ihre Großeltern. Da wird den Kindern eine sehr, sehr aktive Rolle auch zugeordnet in dem Schau auch auf deine Großeltern. Also nicht nur immer zu sagen, ja, bei Großmama gibt's tolle Kuchen, die stopfe ich mir rein und das ist ein tolles Erlebnis, ist auch ein tolles Erlebnis. Aber es geht eben auch darum zu gucken, wie kann ich helfen, wenn das schwierig wird, wenn der Umzug ins Altersheim ansteht oder wenn die Eltern ins Haus der Kinder wieder zurückgeholt werden. Also wenn dann auf einmal mehr Generationenhäuser entstehen, weil da ja große Umbrüche stattfinden. Und Kinder erleben das ja mit. Das ist ja etwas, das sehen sie jeden Tag. Und diese Angst vor Veränderung, die ist ja da und die ist unausweichlich, die gehört zum Alter dazu. Aber das, wie das hier zusammengepackt wird mit in mitunter wirklich wahnsinnig gute Abenteuergeschichten, die eben zeigen, wenn ich den Opa angucke, wenn ich seine Vergesslichkeit angucke und einfach mal frage, wieso stehen denn jetzt hier 23 Senfgläser im Regal oder turnt der wirklich nackt durch den Garten, und das mit dem Opa so besprechen, dass der Opa auch seine Sorge vor der Diagnose Demenz, weil die steht da im Hintergrund, wenn die da sozusagen mit teilnehmen können, dann gibt das einen sehr, sehr aktiven Part und eine große, große Ermächtigung auch der jungen Leserinnen und Leser.
Und du hast schon gesagt, Erinnerungen sind ganz wichtig. Für über die Großeltern wird eben auch so eine andere Schicht der Zeit dann mit erschlossen, auch für die Familiengeschichte wahrscheinlich, ne?
Genau, also man taucht nochmal anders ein, man sieht nochmal, was erinnere ich, wie war mein Verhältnis zum Beispiel auch zu meinen Großeltern. Und ganz klar ist ja auch, dass häufig die Enkelkinder viel besser verstehen, mit so einem Thema umzugehen. Also die sind noch ein bisschen authentischer, vielleicht auch, weil sie nicht so eine Angst haben, weil sie nicht so viel wissen über Krankheit, weil sie nicht so viel wissen über den Tod. Und deswegen können sie ihm so ein bisschen natürlicher begegnen. Mhm. Es gibt ein sehr schönes Buch, Anna mag Oma und Oma mag Äpfel. Da versteht das kleine Mädchen, als die Oma immer komischer wird und alle so verzweifelt sind, weil gar kein Gespräch mehr möglich ist. Da versteht das kleine Mädchen, hey, die Oma hatte einen Apfelgarten, die hat immer Apfelkuchen gebacken. Ich bringe jetzt mal einen Apfel mit ins Altersheim. Und dann schälen die beiden ganz innig einen Apfel. Und das zeigt eben, wie feinfühlig man auch auf Demenz eingehen kann. Und dass es eben nicht nur einen Zustand beschreibt, der einen ohnmächtig werden lässt, sondern dass da auch Handlungsmöglichkeiten angeboten werden.
Jetzt hast du von doch ziemlich schwierigen Themen erzählt, die in diesen Büchern verhandelt werden. Wenn ich da aber so rüberschiele zu deinem Stapel, die auf den Covern sind doch Gärten, Blumen, sieht alles sehr schön aus, als ist das jetzt die schöne Hülle für die ganzen schwierigen Themen?
Also es ist ein bisschen tatsächlich so. Ich war auch, als ich das Thema angefangen habe und gesagt habe, Wahnsinn, wie viele Bücher gibt's hier, dachte ich auch eben, das ist hier alles sehr besinnlich, sehr schön. Ich werde hier eingepackt in die wohlige Welt der Großfamilie. Tatsächlich geben diese Gartenblumenbücher eigentlich auch so ein bisschen schon Hinweis auf die Vergänglichkeit des Lebens, ein Spiel mit dem Kreislauf des Lebens. Und hier wird ja schon angedeutet, das Sterben, das gehört eben zum Leben dazu. Und das über Gärten und Pflanzen zu transportieren, das ist ja auch besonders tröstlich. Das macht es ja auch gleich leichter, auch mit Kindern darüber zu sprechen. Das kennen Kinder ja auch. Also die sehen ja Blumen verwelken. Und wenn man das sozusagen überträgt auf das Elternleben und auf das eigene Leben, dann kann man damit gut reden. Es gibt ein Buch, Großvaters Walnuss, da ist die Nuss wirklich das Symbol für den Großvater. Er hat nämlich eine Nuss mitgenommen aus Italien, als er selbst kleines Kind war und übergesiedelt ist. Er hat die Nuss eingepflanzt, daraus ist ein Baum geworden und jetzt gibt er sozusagen an jede Generation eine Nuss weiter. Jetzt bekommt auch das Enkelkind eine Nuss, und in dieser Nuss ist sozusagen Erinnerung, sie ist Trost, sie erzählt vom Leben des Alten und sie guckt aber auch in die Zukunft, weil da wächst ja auch wieder etwas daraus. Also ganz toll finde ich das. Also wie das immer wieder gemacht wird, freundlich diesen Themen zu begegnen, in einem positiven Sinne eigentlich schweren Themen ihre Schwere zu nehmen. Da spazieren Großeltern und Enkel durch Jahreszeiten, die erleben, wie der Frühling ist, wie alles erwacht. Und das bleibt eben und das nimmt dem Ganzen, ja, die Schwere, das habe ich ja schon gesagt, aber es zerfließt auch alles so ein bisschen zu einem Kaleidoskop der Erinnerung. Also es bündelt sich alles und das zeigen diese Bücher auch. Es gibt ja diese Blumenbücher, wenn man so Blumen presst, ne? So, ein bisschen so.
Das heißt, es sind jetzt keine traurigen Bücher, obwohl sie auch eben von Trauer erzählen und von Demenz zum Beispiel erzählen, von Tod erzählen, sich diesen Themen auch stellen.
Nein, ich fand sie überhaupt nicht traurig. Ich fand sie wahnsinnig mitreißend geschrieben. Zoran Drenwenka, ich muss es nochmal erwähnen, Knallerbuch, einfach weil er einen sehr, sehr schlauen Dreh hat, zu zeigen, was ist Erinnerung, wie gehe ich damit um. Aber wie gesagt, es wird hier nichts beschönigt, aber die Art, wie das eben angefasst wird, ist wahnsinnig gekonnt. Man erfährt ganz viel über die Krankheit, über Demenz, über den Verlauf. Das nimmt ihm aber wirklich den Schrecken, muss ich sagen. Ja, wenn man informiert ist, weiß man ein bisschen, bisschen mehr, wie kann ich damit umgehen und dem dann auch ein positives Lebensgefühl entgegensetzen. Da ist zum Beispiel ein Buch, Opa fliegt weg, der geht ganz aktiv mit seinem eigenen Tod um. Der macht nämlich, ist ein Opa, der immer Weltmeister in den Rekorden war, und jetzt braut er sich so einen Trank, mit dem er dann wegfliegt im übertragenen Sinne. Und das ist ganz schön, weil er damit seinen Platz sichert in der Erinnerung der Kinder, und zwar auf eine schräge, skurrile und leichte Art und Weise, weil wenn man wegfliegt, hat das ja auch was Leichtes.
Jetzt hast du von einem Kaleidoskop der Erinnerungen gesprochen eben. Was mir jetzt aber auch in den Sinn kommt, es ist ja nicht immer alles toll und schön. Ja? Also gerade auch, wenn man so auf die Generation guckt zwischen den Kindern und den Eltern, also jetzt Großeltern und Eltern, jetzt da gibt es ja doch auch Spannungen ab und zu, und gar nicht so selten. Kommen die denn auch mal vor?
Genau, es zeigt sich schon, dass Kinder eben nochmal die Chance für die Großeltern auch sind, also die Enkelkinder nochmal die Chance sind, eine ganz neue Perspektive auch auf das eigene Leben, auf die eigene Liebe, die man vielleicht mit den eigenen Kindern nicht so leben konnte, weil es dann schwierig war, weil man vielleicht in Zwängen gefangen waren, die die Kinder jetzt zwar gar nicht ausgelöst haben, aber deren Opfer sie dann werden. Und da ermöglicht eben die Enkelschaft was ganz Neues. Es gibt ein großartiges Buch, Monster-Oma heißt das. Das sieht auch wirklich, das ist tatsächlich ein Buch, das ist zwar in so ganz leichten Tönen gemalt, aber das war ein bisschen gruselig. Da habe ich wirklich selber auch Angst gehabt und dachte, oh Gott, oh Monster-Oma, was ist das? Und da geht es eben darum, dass der Vater sich super gruselt vor seiner Mutter, weil das Verhältnis so schlecht ist, aber er muss sie einmal im Jahr besuchen. Und irgendwann nimmt er seine Tochter eben mit, und die hat dann natürlich auch Monsterangst und denkt, oh Gott, die Monster-Oma, was passiert mir da? Und dann merkt sie aber, ja, zwischen den beiden gibt es einen Konflikt, das ist schwierig, die begegnen sich komisch, aber mit mir kann die Oma ganz anders umgehen. Mit mir findet sie eine Ebene, ihre Liebe zu zeigen. Und das finde ich wirklich ein schönes, schönes, wenn man so will, Fazit aus diesen Büchern. Glücklich ist, wer eine Oma oder einen Opa hat. Das muss man wirklich einfach sagen. Das ist eine ganz neue, nahe Verbindung, und das sollte man im Leben immer wieder nutzen.
Von Monster-Omas und anderen Großeltern-Typen. Kim Kindermann aus unserer Lesart-Redaktion. Vielen Dank für diesen Streifzug.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Lassen Sie uns bei den Kindern anfangen, um diese gänzlich verwirrte Welt langsam wieder ins Lot zu bringen. Die Kinder werden den Erwachsenen den Weg zeigen.
Die Kinder werden den Erwachsenen den Weg zeigen. Dieses Zitat stammt von der deutsch-jüdischen Journalistin Jella Lebmann. Widerwillig aus dem Exil nach Deutschland zurückgekehrt, wurde sie eine prägende Persönlichkeit der deutschen Nachkriegszeit. Für ihr Anliegen, über Kinderbücher zur Völkerverständigung beizutragen, gewann sie UnterstützerInnen von Eleanor Roosevelt über Erich Kästner bis Astrid Lindgren. Dann ist Jella Lebmann in Vergessenheit geraten. Der Autor Andreas Steinhöfel hat sich auf die Spurensuche nach der Gründerin der Internationalen Jugendbibliothek gemacht. Der so entstandene Dokumentarfilm »Gebt uns Bücher, gebt uns Flügel« ist heute um 17 Uhr im Schloss Blutenburg in München zu sehen. Das Literarische Kolloquium Berlin kann nicht nur Bücher. Die hauseigene Filmabteilung entstand vor dem Hintergrund der Krise des westdeutschen Films in den 1960er Jahren. Dabei ging es weniger um die Verfilmung von Literatur, sondern um das Erforschen der Möglichkeiten von Narration und Sprache im bewegten Bild. Besondere Zeugnisse dieser Auseinandersetzung sind jetzt in der Retrospektive »Optische Literatur« zu sehen. Heute eröffnet die Reihe unter anderem mit einem Film von Peter Rühmkorff und einem bunten Panorama aus Pop und Poesie in der BRD der 1960er.
Einer kann nicht lieben, einer kann nicht lieben, einer kann nicht lieben allein.
Optische Literatur, die Filmabteilung des Literarischen Kolloquiums Berlin. Die Retrospektive ist noch bis Ende Juni im Zeughauskino in Berlin zu sehen. Siegfried Hagen und die schöne Kriemhild. Ein Schatz, ein Drache und grausame Rache. Der faszinierende Stoff der Nibelungensage reicht bis ins Mittelalter, wurde von den Nationalsozialisten zum nationalen Mythos stilisiert und ist bis heute erstaunlich aktuell, findet Felicitas Hoppe. In ihrem Roman »Die Nibelungen«, aus dem sie morgen in Freising liest, holt sie die Legende in die Gegenwart.
Wirklich gelesen habe ich das Lied, das Nibelungenlied, das ja um 1200 entstanden ist. Erst vor 10 Jahren, glaube ich. Und dann hat mich das doch sehr in den Bann gezogen. Allem voran deshalb, weil der Stoff mir eigentlich sehr fremd ist. Diese Art von Grausamkeit, Unerbittlichkeit, Unversöhnlichkeit. Aber super starke Figuren.
Felicitas Hoppe stellt ihren Roman »Die Nibelungen«, ein deutscher Stummfilm, vor. Morgen Abend im Kunstforum Schafhof in Freising.
Das waren die Literaturtipps von Julia Eickmann. Bei den Lyriktagen Frankfurt wird es ab heute um Lyrik und künstliche Intelligenz gehen. Es wird einen Abend zu jüdischen und israelischen Gedichten geben und noch vieles andere an den 3 Lyrik-Festivaltagen dort. Und es gibt eine Neuerung bei diesen Lyriktagen. Sie beginnen zum ersten Mal mit einer Frankfurter Rede zur Gegenwartslyrik. Diese Rede wird der Lyriker Nico Bleuth gehalten. Den kennen Sie vielleicht auch als Kritiker hier im Deutschlandfunk Kultur. Und jetzt ist er hier im Studio. Herr Bleuth, seien Sie willkommen.
Hallo.
Sie wollen jetzt wahrscheinlich noch nicht zu viel verraten von Ihrer Rede, die Sie da halten werden, aber vielleicht ein bisschen. Worüber wollen Sie denn sprechen in Frankfurt?
Das ist ja die schöne Möglichkeit, mal so ein bisschen eine Selbsterkundung vorzunehmen und innezuhalten, ein bisschen zu schauen. Ich habe gerade einen neuen Band veröffentlicht. Das, was ich da eingelagert habe, sind so 2 Stränge. Das eine hat sehr viel mit Anfangen und Werden und Geburt zu tun und der andere Strang ist das Gegenteil. Sterben, Urimpuls war der Tod meines Vaters und dann habe ich mir sehr viel Texte damals angefangen zu lesen zu Trauer in Gedichten vor allen Dingen und habe eben versucht, das ein bisschen zu verbinden mit der alten Tradition der Klagerede oder der Grabhymnen. Das ist eine alte Tradition, die es gibt und habe mir so ein bisschen verschiedene Stimmen aus aller Welt angesehen und glaube entdeckt zu haben, dass es tatsächlich so etwas wie eine Spur der Trauer in der Gegenwartslyrik gibt, die man sich eben an ganz verschiedenen Texten ansehen kann.
Ihr neuer Band heißt Schlafbaum-Variation, um das auch zu sagen. Jetzt werden Sie daraus auch lesen und die Frankfurter Lyriktage, die finden alle 2 Jahre statt. Vor 2 Jahren ist das Festival dann wegen der Pandemie ausgefallen. Jetzt findet es wieder statt. Wie wichtig ist das denn für Sie als Lyriker, Ihre Gedichte so live vor einem tatsächlich anwesenden Publikum zu lesen?
Also für mich selber ist es sehr wichtig. Das war natürlich toll, dass sich während der Pandemie verschiedene neue Formate entwickelt haben. Man war als Schreibender und Lesender sehr glücklich, dass man weiter über die Runden kam. Und viele haben dann gemerkt, es reicht eben nicht, irgendwie eine Kamera anzuknipsen, sondern man muss sich Gedanken machen über Technik, über Ästhetik, über Schnitte und sowas. Und es sind schöne Formate wie Hybrid- oder Online-Formate entstanden. Aber die Lesung selber und gerade die Lesung von Gedichten, die, glaube ich, braucht den Raum, in dem sie stattfindet, vor Ort, in dem wirklich dann der Klang und der Rhythmus eines Gedichtes sich erst entfalten kann und tatsächlich auch mit den Gegebenheiten vor Ort dann ganz eigene Auswicklungen findet und natürlich die Atmosphäre mit einem Publikum. Also in den glücklichsten Fällen, das gelingt natürlich nicht immer, entsteht so etwas wie eine Beziehung und das ist so eine Atmosphäre eben im Raum und das ist etwas, was keine Online-Lesung ersetzen kann und ich freue mich sehr darauf, das vielleicht in Frankfurt wieder zu erleben.
Also Sie werden hoffentlich diese Beziehung zum Publikum erleben, Sie werden Ihre Rede halten, Sie werden aber auch diskutieren bei einem Podium zum Status quo der Gegenwartslyrik. Können Sie zu der Runde schon was erzählen? Was wird da passieren?
2019 hat das Frankfurter Lyrikfestival gewissermaßen ausgesetzt als Festival und es gab eine Veranstaltung, die nannte sich Fokus Lyrik. Das war wie so eine Art Selbstvergewisserung des Betriebs von Lesungen über Zeitschriften bis zu den Veranstaltungen und Leseformaten. Wie sieht's eigentlich aus? Wie ist der Status quo? Jetzt ist seit 2019 viel passiert. Eine ganze Pandemie ist durchmarschiert. Sehr viele, gerade kleine Verlage, sehr viele kleinere Veranstalter, Off-Bühnen und sowas, die gibt es nicht mehr. Und es ist eine große Veränderung oder Veränderungen, die vielleicht vorher schon im Ansatz deutlich sichtbar waren. Die Medienlandschaft, die sich verändert. Eine, wie ich es finde, Boulevardisierung, die gerade in den Tageszeitungen stattfindet, ein bisschen weg von der Analyse, was dann zum Beispiel heißt, dass es so eine Form wie die Rezension als Form eigentlich gar nicht mehr erwünscht ist. Das sind alles große Bewegungen, die dann mittelbaren Einfluss haben oder eine Auswirkung auf die Literatur an sich und dann natürlich auch auf das kleine Segment Lyrik, dass man sich fragen muss, wie kann das eigentlich weiter mit der Vermittlung gehen? Und das ist Anlass genug, dann so ein Podium zusammenzustellen und sich zu fragen mit Leuten wie Daniela Seel von dem kleinen Cookbooks Verlag zum Beispiel oder Katharina Schultens, die das Haus für Poesie in Berlin leitet oder Tristan Marquardt, der Veranstalter ist und Lyriker selber, wie überhaupt fast alle auf dem Podium selber Schreibende sind und Gregor Dotzauer vom Tagesspiegel, der den Betrieb gewissermaßen dann aus der Zeitungssicht kennt. Wie ist die Situation jetzt und wie kann es auch weitergehen? Was da genau rauskommt, wissen wir selber noch nicht so ganz, aber es ist uns allen ein großes Anliegen, darüber zu sprechen und Argumente und Sichtweisen auszutauschen.
Und diese Runde zur Lage der Gegenwartslyrik, das ist eine von 10 großen Veranstaltungen, die es da in Frankfurt am Main geben wird bei den Lyriktagen. Haben Sie schon einen Plan, was Sie alles schaffen wollen, wo Sie alles hingehen wollen an diesen 3 Tagen?
Naja, da ich selber 3 Veranstaltungen an den ersten 2 Tagen habe, werde ich da kaum Möglichkeiten haben und muss dann leider schon wieder fahren. Aber es gibt tolle Sachen, die ich besuchen würde, hätte ich denn die Möglichkeit, länger zu bleiben. Zum Beispiel eine sehr schöne Veranstaltung über künstliche Intelligenz und ChatGPT, wie sieht es da mit der Lyrik aus? Es gibt ja viele Feuilleton-Artikel gerade, die da eine große Bedrohung sehen. Ich selber muss gestehen, habe noch nicht damit gearbeitet, bin aber sehr interessiert an der Diskussion, nicht zuletzt deswegen, weil ich auch mit Übersetzungsprogrammen, wenn ich mir einen Sachtext schnell übersetzen muss, arbeite und sowas und auch weiß, dass in Verlagen zum Beispiel jetzt schon erste Überlegungen ganz konkret werden, Werbetexte und sowas damit zu schreiben. Und vertraue aber oder hätte dann sehr darauf vertraut, dass bei dieser Veranstaltung Experten wie die Dichter Jörg Pieringer oder Hannes Bajor sind, die sich nicht nur in ihren Texten die Texte von KI schreiben lassen, sondern sich eben auch theoretisch damit beschäftigen. Das ist so das eine, und das andere ist eine schöne lange Nacht der Lyrik, die sehr vielschichtig international ist. Da gibt es die belarussische Autorin Volha Hapejeva, die zum Beispiel sehr viel über das Schreiben zu Zeiten des Krieges und Schreiben im Exil sich Gedanken gemacht hat, und Ronja Othmann, die über die Verbrechen an den Jesiden gearbeitet hat. Das sind wirklich Stimmen, die man dann auch, und Gedichte, die man gelesen hören muss und die ich sehr gerne in ihrem Klang erleben würde.
Sie haben jetzt ganz klar gemacht, Herr Bleutke, man muss nach Frankfurt fahren ab heute und für die nächsten 3 Tage zu den Lyriktagen Frankfurt. Die starten jetzt bis zum 26. Mai, können Sie dort jede Menge Gedichte kennenlernen. Unter anderem von Nico Bleutke. Vielen Dank für den Besuch und ich wünsche ein tolles Festival.
Danke ebenso.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin Pia Pfeiffer, ich bin 21 Jahre und ich bin gerade zum Urlaub hier in Innsbruck. Und ich habe vor kurzem das Buch Incognito von David Eagleman gelesen. Das ist eher so ein wissenschaftliches Buch, also da geht es darum, wie unser Gehirn funktioniert. Also dass wir immer denken, dass wir alles bewusst steuern können in unserem Leben, aber dass eigentlich unser Unterbewusstsein viel, viel, viel größer ist und uns eigentlich in der Hand hat und eigentlich unser Leben steuert. Ich studiere Physiotherapie und da kommt es so ein bisschen her, weil ich voll unseren Körper richtig faszinierend finde und das voll gern lese. Früher habe ich auch Romane gelesen, aber eher so schnulzige, und da habe ich, glaube ich, echt übertrieben. Also mittlerweile kann ich sowas gar nicht mehr lesen.
Pia Pfeiffer, zurzeit in Innsbruck, empfiehlt das Buch Incognito, die geheimen Eigenleben unseres Gehirns, ein Buch von David Eagleman. Im Pantheon Verlag ist das erschienen.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Was passiert eigentlich, wenn ich schlafe? Um diese Frage geht es in einem neuen Bilderbuch für Kinder ab 4, ein Buch von Dirk Gieselmann und Stella Dreis. Was macht die Nacht, heißt das Buch, und unsere Fachfrau für Kinder- und Jugendbücher Silvia Schwab hat das gelesen. Guten Tag, Frau Schwab.
Guten Morgen.
Das Buch, das beginnt doch bestimmt mit einer Einschlafszene, oder? Ein Kind liegt im Bett und will wissen, was passiert denn dann nachher, wenn ich schlafe? Geht's so los?
Ja, so geht es los. Ein Kind ist nicht ganz klar, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, stellt seinem Papa diese Frage abends im Bett vor dem Einschlafen. Und dieser Vater weicht jetzt nicht aus, sondern er entwickelt für jede Stunde der Nacht ein, ja, man könnte sagen, surreales Szenario. Das besteht aus 5 ganz unterschiedlichen fantastischen Ideen. Also zum Beispiel einfach nur, um 9 Uhr hebt der Kran ganz sacht die Pakete mit Träumen in alle Kinderzimmer. Mhm. Da fliegen die Schmetterlinge in ihren Hangar und der Blauwal traut sich im Schwimmbad an die Wasseroberfläche. Und man könnte sagen, hier trifft wirklich das Innovative, das Witzige und das Kreative und das Surreale aufeinander.
Ja, aber wenn so ein Kind dann hört, ja, dann kommt der Blauwal an die Oberfläche im Swimmingpool, dann hat es doch bestimmt noch mehr Fragen. Also vielleicht auch die beliebteste überhaupt, warum?
Ja, das Kind hat natürlich ganz viele Fragen, wenn ein Vater so tolle Ideen hat. Aber diese Warum-Frage, die taucht jetzt gar nicht auf. Stattdessen steigt das Kind dann eben auf die Ideen des Vaters ein, fragt weiter. Und der Vater findet dann weitere fantastische und komische Erklärungen. Und daraus entsteht dann so ein kleiner Dialog, der immer mit der Kinderfrage antwortet oder beendet wird. Und dann? Mhm. Und dann diese Frage beendet der oder beantwortet der Vater dann wieder für die nächste Stunde der Nacht mit 5 weiteren fantastischen Erklärungen.
Ist das jetzt eigentlich ein Unikum, so ein Kinderbuch über die Nacht, oder gibt es davon im Gegenteil ganz viele?
Es gibt unzählige Bilderbücher und Kinderbücher über die Nacht. Denn das ist ja auch eine sehr spezielle Situation, in der Eltern und Kinder sich vielleicht am nächsten sind, den ganzen Tag über. Hier ist natürlich ungewöhnlich die Ausgangsfrage des Kindes. Was passiert denn, wenn ich schlafe? Die dann eben immer wieder so überraschend und bildhaft beantwortet wird. Nur noch mal ein Beispiel. Um 2 Uhr neigen die Laternen ihre Köpfe zu Boden und trinken aus den Pfützen. Also das finde ich schon ein sehr poetisches Bild. Und um 6 Uhr wischt der Wind den Himmel sauber und malt ein neues Bild. Und diese ja wirklich kuriosen, kreativen Ideen sind natürlich auch eine Steilvorlage für die Künstlerin Stella Dreis.
Ja, was hat die dann daraus gemacht, aus diesen tollen Ideen?
Ja, es sind, das muss man sich erstmal praktisch vorstellen, meistens doppelseitig große Bilder. Und wenn so ein großes Bilderbuch aufgeschlagen wird, doppelseitig, dann sind das fast 50 mal, ich schätze mal 30, 35 Zentimeter. Und diese großen Bilder verwandeln die Nacht in einen magischen Raum. Der ist bevölkert von zauberhaften Figuren, von surrealen Szenen. Dann ist dieser Raum tiefdunkel, der ist aber nicht düster, weil dann ganz, ganz viele unzählige Sterne da drin blitzen. Die Szenen sind geheimnisvoll, aber die wirken auch wiederum nicht bedrohlich. Also es ist wie eine riesige Bühne mit großer Tiefenwirkung, voller bizarrer Geister, Figuren, Tiere und Dinge. Und Licht und Dunkel vertiefen sich gegenseitig. Ja, es ist einfach sehr, sehr schön und eindrucksvoll gemalt.
Das klingt nach einem überaus gelungenen Schlafbuch. Ist es das?
Es geht um vieles in diesem Bilderbuch. Also es geht um die Frage nach der Wahrheit von Erfindung und Erzählung und um den Vorgang des Erfindens und Erzählens selbst. Und das finde ich ist sehr schön. Dazu ist es ja auch eine sehr kunstvolle und amüsante Einschlafgeschichte. Und dieser beschwörende Ton und die märchenhafte Atmosphäre der Bilder, die sind, ja, könnte man sagen, so eine liebevolle Begleitung in den Schlaf hinein. Bei mir bleibt aber dann doch bei aller Bewunderung oder man könnte auch sagen bei aller Verwunderung so ein kleiner Vorbehalt. Nämlich die Frage, ist dieses Bilderbuch vielleicht nicht, wie könnte man sagen, zu schön, um wahr zu sein? Ja, so ein bisschen zu glatt, ein bisschen zu zauberhaft. Könnte es nicht sein, dass so eine kleine nächtliche Irritation, und ich meine, Kinder sind ja abends irritiert oder in der Nacht, Dunkelheit macht ihnen ja auch oft Angst, ja, das kann man ja nicht einfach wegdenken. Also ist nicht so eine kleine Irritation, eine ästhetische Verunsicherung, vielleicht so ein Widerhaken in den Bildern, könnte der nicht noch etwas mehr Funken, mehr Spezielles oder Besonderes oder ja einfach uns Begeisterndes herausschlagen, als es dieses wirklich wunderschöne Bilderbuch dann doch tut. Also gäbe es nicht noch, ich Sie merke, ich ringe um Worte, noch ein kleines Extra, was da aus dem Schönen das ganz Besondere macht.
Das sagt Silvia Schwab zu dem Buch Was macht die Nacht von Dirk Gieselmann und Stella Dreis. Im Aladin Verlag ist das Buch erschienen mit 40 Seiten. 20 € ist der Preis. Für Kinder ab 4 wird das empfohlen. Besten Dank an Silvia Schwab.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Hansaring, 17.12 Uhr. Die S-Bahn fährt ein und ist ein riesiger grüner Drache. Und keiner sieht's. Keiner sieht, dass nicht die Türen sich öffnen, sondern der Bauch des Drachen. Alle schreiben irgendwem und lesen irgendwas und steigen ein, werden verschlungen von dem Bauch, in dem schon die Magensäfte rumoren. Das Abfahrtssignal ertönt, der Drache dröhnt, speit Freudenfeuer, breitet die Flügel aus und fliegt davon. Ich schaue mich um. Die verbliebenen Wartenden schreiben und lesen weiter, als sei nichts geschehen. Ich hatte Glück. Mein Akku war leer.
Kurze Werbeunterbrechung bei uns. Bleiben Sie bei uns. Nach einer kurzen Pause geht's weiter. Bis gleich.
Nach nur einem Spot geht's weiter.
Ein sehr gut.
Für saustarke 399 Euro. Für saubillige 399 Euro. 229 Euro. 199 Euro. 79 Euro.
Für 0 Euro.
Alles kostenlos. Und für nur 5 Euro extra pro Monat.
100% sicher.
Und jetzt nehmen wir Sie mit in die Berge auf einer Alm. Da lebt der Autor Bodo Hell im Sommer. Dort hütet er dann eine Ziegenherde. Im Winter zieht Bodo Hell zurück in die Großstadt nach Wien. Seine Beobachtungen da oben in den Bergen, die gehen in viele seiner Texte ein. Auch in das Hörspiel Naturaufnahme von Ziegen, Zaunammern und Zikaden. Andi Hörmann stellt es vor.
Das Hörspiel Naturaufnahme von Ziegen, Zaunammern und Zikaden beginnt erstmal etwas irritierend mit einer Liste an Wörtern, die sich alle auf dieselbe Endsilbe reimen.
Jour, ajour, tour, pur, purpur.
Klingt fast wie ein Mantra, ist aber eine linguistische Reflexion über die Vielfalt der Sprache in Analogie zur Artenvielfalt der
Natur.
Über den Weg der Sprache hin zur Natur oder Natur verstehen, indem wir über sie sprechen und sie hören. Denn dieses Hörspiel ist eine Hommage an das Wunder der Vielfalt und den Zauber der Klänge von Flora und Fauna.
Möwen, heute mit W, bis 1901 auch Möfen, also mit V geschrieben, könnten zum Beispiel sein Sturmmöwen. Mit ganz weißem Kopf. Lachmöwen, weiß, mit kleinem schwarzen Fleck neben den Augen, meist an Binnengewässern. Schwarzkopfmöwen.
Naturaufnahme ist eine einstündige Produktion des ORFs. Schon 2021 inszeniert vom österreichischen Schriftsteller Bodo Hell, der mehrere Monate im Jahr auf dem Dachstein lebt und dort eine Ziegenherde hütet. Diese atmosphärische Klangcollage entstand in Zusammenarbeit mit dem Toningenieur Martin Leitner und dem Komponisten Georg Vogel, der mit seinem selbstgebauten elektroakustischen Tasteninstrument Klaviton die enzyklopädischen Texteinschübe untermalt und die Feldaufnahmen aus der Natur dezent interpretiert, neben den Naturgeräuschen selbst. Im Kontrast dazu stehen in diesem Hörspiel die vom Menschen gemachten Geräusche der Industrialisierung, wie etwa die der südöstlichen Möwenküste der toskanischen Insel Elba.
Die alten Förderanlagen werden hier zum Klingen gebracht und damit entsteht eine weiträumige Akustik, die ihrerseits postindustrielle Töne mit rezenten natürlichen Geräuschen verbindet. Bisweilen könnte dadurch der Eindruck entstehen, als wären stellenweise noch schwere Maschinen in Betrieb. So als wollte der Wind den Industrieruinenbesucherinnen in Erinnerung rufen, wie es an so einem Ort einmal geklungen haben könnte.
So ist dieses Hörspiel nicht nur eine Verbeugung vor der Klangästhetik der Natur, sondern auch ein Reflektieren über den Einfluss der Menschheit auf die Umwelt.
Wer die Geräusche der Natur wiedergibt, im doppelten Sinn des Wortes, so jemand könnte damit etwas vom Glück herbeirufen, wie es inmitten von allem tönend, lebendigen verborgen liegt.
Erschienen ist Naturaufnahme als 32-seitiges Klangbuch, eine Buchreihe mit beigelegter CD im Mandelbaum Verlag, das Linda Wolfsgruber mit grün-blauen Wasserfarben illustriert hat. Leider fehlen die Texte zur zweiten Hälfte der Aufnahme. Sie wären hilfreich zum besseren Verständnis, denn der Autor Bodo Hell spricht nicht immer deutlich. Dafür hat er aber auch Humor in seinem etwas monotonen Erzählton, wenn es etwa über die Singzikaden geht.
Man hört sie immer und man sieht sie nie, heißt es. Ihr Dauergesang ist für die einen das beste Schlafmittel, angeblich, für die anderen extrem enervierend. Als Klingelton in Kurzfassung bleibt das Zikadensirren für Handys sogar recht beliebt.
Das Klangbuch Naturaufnahme von Ziegen, Zaunammern und Zikaden, das ist eine Zusammenarbeit von Bodo Hell, Martin Leitner und Georg Vogel, erschienen im Mandelbaum Verlag als Buch und CD mit einer Laufzeit von einer guten Stunde. 25 Euro kostet das Paket.